Eine Sache, die wir bei unserer ersten Aufnahme nicht besprochen hatten, ist, dass du ein Kind hast.
Naja, also es ist nicht mein Kind. Ich kenne die Frau auch nicht. Ja, das also muss man so schon ganz klar sagen.
Also ja. Es muss ja, eigentlich muss ja ein Beischlaf stattgefunden haben.
Ja, aber da muss ich doch dabei sein.
Ja. Wie, ein Kind ohne Geschlechtsverkehr? Wie ist das denn möglich?
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Schwedische Gardinen. Euer Podcast mit echten Verbrechern. Moderiert von Marius und Sarah.
Hallo, hallo, liebe Schwedis da draußen. Wir sind zurück, kurz vor Ostern. Es ist Feiertag und wir hoffen, ihr hattet heute einen schönen, freien Tag und freut euch jetzt auf die erste Folge aus der dritten Staffel Schwedische Gardinen. Ich sitze hier natürlich auch wieder neben Sarah.
Hi.
Und einem sehr, sehr spannenden Gast. Der ist nicht zum ersten Mal da. Wir haben euch schon angekündigt im Dezember, dass in dieser Staffel jemand zum zweiten Mal kommt. David ist bei uns. Herzlich willkommen, David.
Hallo, ich freue mich.
Zum ersten Mal ein zweites Mal bei uns sozusagen. David, wie geht's dir heute?
Sehr gut. Sehr gut.
Ja? Warum geht's dir so gut?
Ja, es hat vieles geklappt. So, ja, ich bin heute angestellt bei der SPH, also nicht mehr als Strafarbeiter. Es, viele Sachen haben sich sehr gut entwickelt. Ich bin in meiner eigenen Wohnung jetzt. Ja, also es geht vorwärts.
Ihr kennt David aus der zweiten Folge unserer ersten Staffel. Da ging es um das Rockermilieu. David hat erzählt, dass er gesagt hat, er wird den Rockerclub nicht verlassen und überlaufen zu einem anderen Rockerclub. Und dafür wurde er niedergestochen und kam dann zur SPH und ist in die Wohnbetreuung aufgenommen worden, hat quasi in einer Trägerwohnung gelebt und nebenbei seine Strafstunden abgearbeitet bei uns am Standort im Putzwerk. Und heute sitzt David hier gegenüber von uns und bekommt am gleichen Tag Gehalt wie wir auch.
Oh ja.
Oh ja, das ist, hey.
Ja, ja. Freust du dich schon drauf?
Oh, und wie? Ja. Ich kann es nicht erwarten.
Ist wahrscheinlich sehr viel besser als das, was du finanziell zuvor zur Verfügung hattest, oder?
Ja, ja. Ja. Also es ist alleine schon, wenn man jetzt überlegt, in 3 Monaten eine komplette Kaution bezahlt, das wäre ja mit Hartz IV niemals möglich gewesen.
Ja. Mhm.
Ja. Dann auch von Schulden ist schon ziemlich viel weg. Jetzt sind die letzten Sachen, die man regelt, auf Ratenzahlung und dann.
Ja.
Also das wäre so niemals möglich gewesen.
Ja. David, es gibt ja auch ganz wenige Schwedis, die die Folge vielleicht nicht gehört haben. Kannst du den Leuten vielleicht nochmal einen ganz kurzen, schnellen Abriss geben, wie so deine letzten Jahre waren, wie dein Leben so war und ja, bis dahin, wo du jetzt hier stehst?
Naja, mit Rockerwahl, danach einfach Schluss nach der Messerattacke. Da war für mich dann ganz klar, wer mich absticht, kann nicht mein Bruder sein.
Mhm.
Ja. Verrat ist Verrat, egal in welche Richtung. Ja. Wenn man seine Jungs verrät und woanders hingeht, ist das Verrat. Wenn man, ne, so, das war erstmal das, wo ich dann schon Schluss gemacht habe. Und dann kommt irgendwann halt auch der Punkt, wo man sich weiterentwickelt.
Ja.
Ja, also heute will ich gar nicht mehr, dass jeder Angst hat, jeder aus dem Weg geht. Früher war das genau das Ziel.
Ja.
Ja, und das ist, da merke ich natürlich heute noch sehr, sehr viele Probleme, halt durch das tätowierte Gesicht und so weiter, ne? Da kann ich freundlich lächeln, wie ich möchte. Im ersten Moment bringen viele das schon noch in Verbindung.
Ja.
Ne? So, natürlich die Leute, die es nicht kennen, jetzt weniger, aber in der heutigen Zeit kennt doch jeder Zweite das. Und so wie es Schlagzeilen gemacht hat, so wie wir durch alle Fernsehkanäle zerrissen oder damals zerrissen wurden, ne?
Durch diesen Rockerclub, meinst du?
Na klar, wir haben ja Schlagzeilen gemacht europaweit. Also jetzt nicht nur auf Deutschland, das ging europaweit, die Schießerei.
Mhm.
Und das...
Das waren ja auch Schießereien auf offener Straße, ja, am helllichten Tag.
Ja, ja, na klar. Na klar.
Da wurde ja wirklich viel Blut vergossen auch.
Genauso wie die Attacke, von der du uns berichtet hast.
Mhm. Ich selber habe ja auch bezahlt. Ja. Ich hatte auch Messer am Bauch aufgemacht, bis kurz unter Sodaplexus.
Mhm.
Und... Da muss man eine Entscheidung treffen.
Mhm.
Ja, ist es das, was man wirklich will? Ja, und.
Boah, okay,
und
die
ist
Frage.
Man hart genug,
die Frage, ne? Ist jetzt natürlich schon heftig, aber würdest du sagen, Gott sei Dank haben die mich niedergestochen?
Ja.
Mhm.
Natürlich, weil ab dem Moment war kein Zusammenhaltsgefühl mehr da. Ab dem Moment war auch von meiner Seite nur noch Hass. Hass.
War dir da schon klar, dass du dein Leben verändern möchtest?
Noch nicht, nein.
Ja.
Sondern es war klar, dass es so nicht weitergeht, aber nicht in welche Richtung. Ja, also vor SBH habe ich ja noch Hasch verkauft im Wohnheim und solche Nummern.
Ja.
Ja, also die Änderung kam wirklich erst mit der SBH,
ja,
wo ich hier jeden Tag arbeiten musste, dann kannst du nicht mehr dealen. Somit ist schon dein Geschäft geht flöten. So, weil du bist ja nicht vor Ort. Ja, ich war hier, habe gearbeitet. Ich war nicht im Wohnheim. Also,
ja,
so. Dann bin ich umgezogen in die Trägerwohnung nach Neukölln.
Mhm.
Somit komplett weg.
Ja.
Raus aus dem Kreis und du kannst nichts mehr weitermachen. Und das war für mich alles. Das war so Step by Step. So erst diese Messerattacke, dann ging es ja ins Krankenhaus, dann der Tod meiner Frau. Und es war dann vieles, was aufeinander gekommen ist, wo man dann einfach gesagt hat, okay, du hast alles verloren, fängst von null an. Und dann ist halt der Punkt, wie machst du das? Hätte ich es mit den gleichen Leuten gemacht, dann wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen. Aber ich habe ja auch mit keinem von früher zu tun. Wenn ich die auf der Straße sehe, laufe ich weiter. Die sagen, ich bin arrogant, weil ich mit denen nicht mehr spreche.
Hast du so ein Bad Standing? Also vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, was ein Bad Standing ist.
Oder ob ich ein Bad Standing habe, weiß ich nicht. Ich habe nie gegen die ausgesagt und ich werde nicht gejagt auf der Straße.
Das ist ein Bad Standing. Ne? Also wenn du ein 31er bist quasi und deine Brüder verrätst, dann bist du quasi vogelfrei auf der Straße. Wenn man dich sieht, kann man dich attackieren.
Natürlich für Gegner, für ehemalige Gegner bin ich vogelfrei. Also heißt natürlich, wenn du jetzt früher einen vom gegnerischen Club verprügelt hast, dann warten die natürlich nur drauf, dass du nicht mehr dabei bist.
Ja.
So. Aber das ist so viele Jahre jetzt schon zurück.
Fühlst du dich heute sicher auf der Straße?
Ja.
Ja?
Ja. Also da kommt die Bedrohungslage weniger von ehemaligen Rockern. Da gibt es andere Leute, die viel gefährlicher sind gerade. Ja, also ich habe mehr Angst davor, auf dem Weihnachtsmarkt überfahren zu werden, als von...
Oh. So. Oh Gott, eigentlich, also gar nicht lustig.
Nee, es ist nicht lustig, aber halt einfach nur, um das mal so
in Relation zu setzen.
Genau.
Ich verstehe.
Nach der Haft war es eigentlich so, dass es nie auf einem wirklich geraden Weg ging. Ja, sondern es waren immer bloß ein paar Monate, dann standen sie wieder da, haben ihn abgeholt. Die Aggression war auch ziemlich weit oben noch, weil man ja erstmal vom Kopf, man musste abschalten.
Mhm.
Also heißt, der Punkt, wo du sagst, du willst was anders machen, ist noch lange nicht der Punkt, wo du in der Lage bist, selber was zu ändern.
Ja.
Ja. Also ich habe sehr, sehr viel Unterstützung gehabt, alleine der Betreuer Tim. Ja, so, wenn der nicht gewesen wäre, wäre ich heute auch nicht da, wo ich bin.
Wow.
So, wenn da 20 Uhr von der Hausverwaltung eine Nachricht kommt, und der sich sofort darum kümmert, der sämtliche Papiere fertig macht. Ich meine, da hatte der schon seit 4 Stunden Feierabend, und hat es trotzdem getan. Und das ist halt, wo ich auch sage, so, es war sehr viel Unterstützung, sehr viel Hilfe. Und dann halt auch von SBH, der Chef, die Chefin, die Bereichsleiter. Es haben sich ja viele für mich eingesetzt. Mhm. Also das ist ja, klar, mit meinem Gesicht hätte ich auch nicht gedacht, dass das nochmal geht. Ja, so ganz klar. Nee, aber ich bin froh. So, ich bin wirklich froh.
David, und eine Besonderheit bringst du trotzdem mit. Du bist jetzt Arbeitskollege, aber auch Klient.
Ja.
Was macht diese Doppelrolle mit dir?
Naja, also in der täglichen Arbeit merkt man das eigentlich nicht.
Mhm.
Ja, das ist, also die behandeln mich ja jetzt nicht. Es wird ja da kein Unterschied gemacht, ob du jetzt Klient bist oder ob du Mitarbeiter bist. Korrekt werden erstmal alle behandelt so.
Ja.
Nee, ich meine, Umstellung war es natürlich. Vorher hat man gesiezt, jetzt darf man duzen. Das war natürlich, ist schon ein Unterschied, ne? Aber ansonsten ist es eigentlich, man wird ja genauso behandelt, sondern die Betreuung war damals wichtig, die brauchte ich damals auch, weil ich selber so ein verschobenes Weltbild hatte, dass man das erstmal gerade rücken musste.
Warum ist sie wichtig, heute noch vorzuführen?
Ja, bei mir war auch psychisch viele Probleme dabei und es ist einfach, wenn da nochmal jemand drauf guckt, der weiser ist als ich, dann ist das nicht unbedingt schlecht.
Mhm.
So, früher habe ich mir nicht helfen lassen und bin jedes Mal auf die Schnauze gefallen. Und jetzt ist halt so der Punkt, wo ich sage, okay, der ist dafür ausgebildet, der weiß, was er tut und er kann vielleicht mich auch ein bisschen einschätzen. Ne? So, und da ist die Betreuung schon wichtig.
Wir haben gerade im Vorabgespräch hat Sarah David gefragt, wie es denn so ist mit Dates und so. Ja? Und da hat David gesagt, nee, gibt's nicht mehr in meinem Leben.
Ja, ich habe jetzt alles. Arbeit, meine Wohnung. Ja, und eine Frau wäre gerade nur ein Punkt, wo es schief gehen könnte.
Ja.
Es wäre ein Risiko.
Okay.
Ja, man streitet sich, man ist vom Kopf nicht, man geht nicht zur Arbeit. Und alles, was in irgendeiner Art und Weise das gefährden würde, halte ich weg.
Ja.
Also heißt alte Kumpels, Frauen, und natürlich wäre eine Freundin schön, keine Frage.
Ja.
Aber wäre auch Kopfschmerzen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt dazu weit genug bin. Ne?
Verstehe ich absolut in deinen Augen.
Also.
Ja, ja, absolut nachvollziehbar.
Aber hast du, wenn du in deine Zukunft blickst und dich in 5 Jahren siehst, hast du da den Wunsch, eine Partnerschaft zu führen oder in einer Partnerschaft zu leben?
Ja, ich denke, das wird sich zeigen, ob ich das überhaupt noch kann. Ja, weil man darf ja auch nicht vergessen, wenn man Jahre in der Zelle sitzt, alleine mit sich, ja, dann ist das alleine dieses mit S-Bahn zur Arbeit fahren so, man hat doch im Knast die Zelle 23 Stunden am Tag, ja, daran gewöhnt sich der Mensch. Man muss sich erstmal daran gewöhnen, wieder unter Menschen zu sein. Ja, das ist, ich fühle mich am wohlsten, wenn die Wohnungstür abgeschlossen ist, zweimal, wie meine Knastzelle, ja, so, das klingt zwar komisch, aber das sind so ein paar Sachen, die sind heute noch so. Ja, also ich muss die Tür auch absperren. Ich gehe dreimal gucken, ob die abgeschlossen ist. So.
Krass.
Ja, so ein paar Macken sind noch da.
Ja.
Oder wenn man dann draußen läuft, dann klimpert man mit dem Schlüssel. Na, warum? Damit man weiß, dass man frei ist. Man ist nicht mehr in der Zelle, man hat seinen eigenen Schlüssel.
Ja, wir mussten David gerade seinen Schlüssel abnehmen, weil wir wussten, dass er mit seinem Schlüssel klimpert und das würde dann die Aufnahme stören. Und deswegen haben wir die Schlüssel erstmal schön weit entfernt von ihm.
Hat erstmal weggenommen, ey.
Ja, ja.
Der Schlüssel sieht aus wie ein Schlüsselbund aus dem Gefängnis tatsächlich, von einem Justizvollzugsbeamten. Da sind ganz viele Schlüssel dran. Du trägst aber auch ganz viel Verantwortung mittlerweile von den ganzen Standorten hier und so. Ja. Da hast du ja die Schlüssel. Witzigerweise ist an dem Schlüssel auch eine lange Kette dran, die du an deinem Hosenbund befestigst und ein Schlüssel von der Justiz.
Ja.
Also ein Schlüsselanhänger von der Justiz.
Ich lerne bei der Justiz.
Ja.
Also JVA Moabit.
Ich finde das so paradox, wenn man überlegt, dass du vor ein paar Jahren noch auf der komplett anderen Seite warst und heute trägst du einen Schlüsselanhänger von der Justiz.
Ja, das ist Erinnerung, dass ich nie vergesse, wo ich herkomme.
Okay, ja, die.
Das muss man auch manchmal vielleicht so ein bisschen, ne?
Ja.
Ja, voll. Alles, was dir hilft. Mach alles, was dir hilft. Du bist ja auf einem super Weg. David, wir sind deine Wohnungslosenhilfe. Und du hast jetzt deine eigene Wohnung gefunden. Wie hast du das geschafft?
Betreuer. Das war Tim. Ja, ich selber hatte da aufgegeben.
Grüße gehen raus an Tim.
Ja, natürlich. Props an dich.
Auf jeden Fall, gute Arbeit.
Ich selber habe doch gesagt, ich kriege niemals eine Wohnung. Du weißt doch noch vom letzten Gespräch, wo ich selber immer gesagt habe, das wird nicht so einfach. Und allein durch die Vergangenheit. Ich selber war doch, genau wie deine Familie gesagt hat, so, ne, der hat doch überhaupt keine. Und ne, genauso habe ich ja selber gedacht. Ich hatte ja selber auch abgeschlossen. Ich dachte, okay, Wohnheim ist Schluss. Arbeit normal wird nicht funktionieren, ja.
Aufgrund deines Aussehens?
Aufgrund des alles, das Aussehen. Dann auch, wie man sich selber gibt. Ich habe mich ja damals auch noch ein bisschen anders gegeben als heute.
Ja.
Also jetzt heute versuche ich zu lächeln ab und zu. Manchmal fällt es mir schwer, aber ich gebe mir Mühe. Ne? Und das sind alles Sachen, wo mit reinspielen.
Also, dazu muss ich sagen, aus sozialpädagogischer Sicht, ja, Tim hat einen guten Job gemacht und ich glaube, dass dir vieles viel leichter gefallen ist, weil du Orientierung hattest durch ihn. Aber wir sind nur dafür da, um Türen zu öffnen. Durchgehen müssen unsere Leute alleine und selbstständig.
Gut, das stimmt. Nur ist es ja auch so, wenn der alle Türen nicht öffnet, sondern eintritt.
Ja.
So, der hat die Türen nicht geöffnet, der hat sie eingetreten. So. Ja, und dann muss man selber, und damit setzen die, oder hat er mich in Zugzwang gesetzt.
Genau.
Ja, der hat den ersten Step gemacht, dann musste ich den zweiten machen. Dann hat er den dritten gemacht, dann musste ich, ne. Und so kam das ja alles Step by Step.
Und das ist soziale Arbeit, das machen wir hier.
Gute Zusammenarbeit.
Ja, und du hast es aber genutzt, das möchte ich noch, deswegen will ich den Ball gerne auch zurückspielen. Natürlich war es reziprok, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit Tim, aber du musstest diese Chancen nutzen, die dir gestellt worden sind und das hast du getan und deswegen sitzt du heute in deiner eigenen Wohnung, hast einen Arbeitsvertrag und alles läuft.
Man muss dazu sagen, dass jeder von unseren Hörern und Hörerinnen wird wissen, dass der Wohnungsmarkt in Berlin extrem angespannt ist und vor allen Dingen unsere Klienten und Klientinnen große Probleme haben, Wohnungen zu finden, weil zumeist eine schlechte Schufa vorliegt, weil keine Arbeit vorliegt und auch weil das Auftreten nicht immer das Beste ist. Ja, es gibt die Möglichkeit des geschützten Marktsegments in Berlin. Das ist da wurde ein Kooperationsvertrag zwischen dem Land Berlin und einigen Wohnungsbaugesellschaften geschlossen und darin steht, ob man aufgenommen wird oder nicht. Und das war ja auch deine Möglichkeit, überhaupt an den Wohnraum zu kommen. Für dich, also das, man kann vielleicht nochmal erklären.
Ja, dass, und der Arbeitsvertrag.
Und der Arbeitsvertrag, genau. Schau mal, das ist schon mal ein ein Teil, der dich abhebt von den anderen, die im geschützten Marktsegment aufgenommen werden. Da können nicht alle aufgenommen werden, sondern da werden nur Menschen aufgenommen, die eben diese sozialen Schwierigkeiten haben. Und glaubst du, dass du eine Wohnung gefunden hättest ohne das geschützte Marktsegment?
Nein.
Nein.
Also zumindest nicht so schnell.
Ja.
Ja. Also jetzt nicht so schnell, wie das jetzt ging.
Ja.
Weil das war ja 2 Wochen.
Ja.
Das war ja Aufnahme, geschützte Marktsegment und 2 Wochen später war die Wohnung.
Das ist aber natürlich schon sehr zeitig. Also im Regelfall dauert das so im Schnitt 6 Monate.
Ja. Deswegen war das ja so hart. Deswegen war das alles ja so hart. Wäre das ein bisschen später gekommen, okay, dann hätte man planen können.
Ja, und du hättest ja auch einen Puffer anlegen, also einen finanziellen Puffer.
Genau.
Ne?
Und
David, das war das Glück des Tüchtigen.
Oh, das habe ich noch nie gehört.
Hast du noch nie gehört?
Nee, habe ich noch nie gehört.
Okay, alles klar. Ich denke, ich bin nicht der Einzige.
Okay.
Schon mal gehört hat. Hast du das schon mal gehört, David?
Mm-mm.
Nein,
aber
auch nicht. Aber könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet?
Na, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
Nein, auf gar keinen Fall.
So hätte ich das jetzt übersetzt.
Das Glück des Tüchtigen bedeutet, dass wenn man etwas tut, wenn man sich Mühe gibt und anstrengt, dann schafft man es auch.
Du hast die Lorbeeren geerntet von den Samen, die du gesät hast.
Okay, das war krass gesagt. Gut.
Dafür sitzt sie hier hinter dem Mikro.
Ey.
Dafür machen wir das Ganze. Okay, David, also um das nochmal kurz chronologisch aufzubauen. Ja, du bist über die Geldstrafe zu uns gekommen. Du wurdest dann von uns oder wirst von uns weiterhin betreut, hast deine eigene Wohnung beziehen können und jetzt arbeitest du auch noch bei uns.
Ja.
Was ist es für ein Arbeitsverhältnis?
Wie, Vollzeit?
Ja.
Also Vollzeit oder?
Voll. Und als was bist du angestellt?
Das ist komplizierter. Also steht Mithilfe und Planung auf Baustellen.
Ja.
Ja, Pflege der Kundenkontakte. Ja, und was war das Dritte? Ich habe den kompletten Arbeitsvertrag nicht im Kopf, aber das sind so mehr Sachen.
Ja, okay.
Verantwortungsvolle Aufgabenfelder, die du abdeckst, weil du ja auch im direkten Austausch mit Kooperationspartnern stehst. Ja. Und man muss auch dazu sagen, die Geschäftsführung wurde ja nur auf dich aufmerksam wegen dem Podcast.
Hm.
Also wegen der ersten Folge, die wir mit dir hochgeladen haben, da wurde die Geschäftsführung hellhörig und dachte, ach Mensch, ein guter Typ irgendwie, verantwortungsbewusst, tingelt hier immer von Standort zu Standort, ist immer da, macht einen guten Job. Jetzt haben wir die Geschichte mal gehört und wissen eigentlich, was er alles gerockt hat.
Ja.
Und daraus resultierte ja das Arbeitsverhältnis.
Das ist, ja.
Wie ging es dir in dem Moment, als die Geschäftsführung auf dich zukam und meinte, Mensch, David, hast du Bock hier zu arbeiten?
Ich dachte im ersten Moment so, krass. So, man kann eigentlich gar nicht sagen, so, weil man erst da steht so, Ja, weil, klar, das haben vorher mal so angedeutet, dass das, ne, aber das war halt nie so wirklich was. So, das ist schon...
Aber was für ein Gefühl, weil du hast ja gesagt, du hast
das
ja...
Das kann man so nicht beschreiben, das Gefühl.
Du hast ja damit gerechnet, dass es nie wieder was wird, dass dich eh keiner mehr irgendwie nimmt.
Ja, das ist halt so, scheiße, jetzt musst du wirklich alles ändern. So, ja, also das ist so, ne, so davor war das immer so, okay, krass, könnte, und auf einmal ist es so, ja, ist.
Mhm.
Und damit muss man erstmal dann, ja, das hat auch lange gedauert, bis ich kapiert habe, so, dass ich angestellt bin jetzt.
Ja.
So, das hat auch schon gedauert, bisschen noch, ja.
Du bist für uns auch eine große Hilfe, muss man sagen.
Also das ich hoffe.
Klar, die SBH, du lobst die SBH, du bist da sehr dankbar, aber wir sind es auch. Ja, ich kann mal eine kleine Anekdote erzählen. Ja, Sarah fragt sich jetzt gerade, was kommt jetzt?
Ich glaube, ich weiß es.
Das war, David, davon weißt du auch nichts.
Pass auf,
wir waren mal so in deinen ersten Wochen, als du dann bei uns angestellt warst, war ich so im Gespräch mit Sarah und wir hatten so ein Briefkuvert. Ne, hatten wir, das musste dann in die Zentrale bei uns gebracht werden und niemand ist rübergefahren in der Zeit und da war Geld drin. So. Und Sarah sagt dann irgendwann so zu mir, lass es doch David mitnehmen.
Hm?
Und dann, ich gucke Sarah an, so fragend, ich gucke sie fragend an, denke so, bist du dir sicher?
Ja, klar.
Ja, warum nicht? Und dann war die Situation erstmal aufgelöst und dann habe ich nochmal darüber nachgedacht und bin dann nochmal so zu ihr, ey Sarah, dir ist schon klar, da ist Geld drin, ne? Die so, ja, wir machen das. Und ab jetzt machst du es immer.
Ja.
Ja, du nimmst die Gelder mit, trägst sie von A nach B, so bist uns da eine Riesenhilfe. Du hast Schlüssel für Einsatzstellen, wo andere ihre Geldstrafen ableisten. Also du bist zu einer vertrauenswürdigen Person hier gewachsen. Und das ist eigentlich das größte Lob, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass das jemand mal gemacht hat über einen so langen Zeitraum auch. Also wir sind ja jetzt schon, Wann war deine erste Geldstrafe? Also wann war deine erste Strafstunde?
Das war 23. Januar 23.
Guck mal, also 2 Jahre, ja, und kein Ende ist in Sicht.
Nee, also jetzt erstmal 3 Jahre und ansonsten bis Rente. Wenn die mich nicht rausschmeißen, dann bis Rente.
Ja, guck mal, nee? Sehr gut. Ja.
Also wenn Jörg nicht die Schnauze voll hat von mir, dann bis Rente.
Gut für uns.
Ja. Was gibt dir ein Arbeitsverhältnis? Was gibt dir so eine Tagesstruktur?
Also das hier ist ja jetzt, also ich würde sogar sagen, das ist nicht nur Arbeit, weil du kannst ja auch jeden, wenn irgendwas ist, ja, Fragen anquatschen, das ist eigentlich wie große Familie bisschen.
Mhm.
So, das ist eigentlich
das
weniger,
sagen wir tatsächlich auch.
Ja, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Das ist ja eigentlich weniger wie Arbeit, sondern ich bin ja auch im Urlaub hergekommen und habe dann die Sachen hier gemacht.
Da kommen wir gleich nochmal zu.
Also natürlich nicht gearbeitet, aber es war ein Betreuertermin, Mensch.
Ach so, okay, ich dachte, du kommst ja zum Arbeiten in deinem Urlaub.
Du hast gesagt, Urlaub ist schlimmer als Arbeiten.
Ja.
Lass mich arbeiten.
Ja. Ja, weil das Zuhause einfach, dieses Zuhause-Hängen, man weiß ja auch bloß nicht, ne?
Ja.
Und ich gehe dann lieber zur Arbeit. Das ist.
Ja.
Aber es hat sich halt auch erst so entwickelt, ne? Dazu braucht man auch eine Arbeit, wo man gerne hingeht.
Mhm.
Wenn das jetzt ist, wenn du das schon nicht gerne machst, ist es wieder ganz was anderes. Aber mich stört Putzen nicht. Ich mache das gerne, ich habe es gelernt, das ist einfach für mich. Ich muss da auch nicht nachdenken, großartig, ja. Und von da, ich mache das gerne. Und dann ist auch viel Wechsel drin. Mal wir malern, das ist morgen maler ich wieder in der Bundesallee.
Ja.
Also das heißt, es ist so abwechslungsreich, jeden Tag was anderes zu tun. Und von da, es macht Spaß.
Und ich kann mich erinnern, nach der ersten Woche, in der du hier offiziell angestellt warst, kamst du bei uns ins Büro und meintest, ey, ich habe mich erkundigt, ich will mein Gesicht lasern lassen.
Ja.
Also, ich erinnere mich an die erste Podcast-Folge, da hast du gesagt, ey, die Tätowierungen gehören dazu, das ist ein Zeichen, das hält mir die Leute irgendwie auch vom Hals, weil es ein Statement ist, was ich damit irgendwie ausdrücke. Und jetzt sagst du, du hast überlegt oder du überlegst, dein Gesicht lasern zu lassen.
Ja.
Ich weiß noch ganz genau, ein Zitat aus der zweiten Folge, mich fragt kein Polizist, ob ich was gesehen habe.
Ja.
Und jetzt möchtest du dir die Tätowierung weglasern lassen. Wie kommst du dazu?
Ja, ich bin das nicht mehr. Und wenn man das nicht mehr darstellt, was man im Gesicht trägt, dann ist man Blender. Ja, so. Ja. Und ich bin es einfach nicht mehr. Ich bin nicht mehr so. Ja, ich gehe nicht mehr durch die Straße und prügel mich. Also brauche ich diesen Quatsch nicht mehr.
Mhm.
So, es ist einfach. Und ich will meine Ruhe haben einfach auch. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der damit reinspielt. Ja, ich bin so lange nicht mehr bei Rockern dabei. Also warum sollte ich noch irgendwas tragen, irgendwas von denen supporten?
Ja.
Ja, das ist das.
Sind dir die Tätowierungen mittlerweile peinlich?
Nein, peinlich nicht.
Ja.
Aber ja, man merkt halt schon die Blicke auch in der Bahn, wenn man einsteigt. So. Ich meine, ihr müsst ja bloß mal Tim fragen, der ist mit mir schon mal nach Spandau gefahren. Und in der Bahn wirklich jeder Blick gehört uns. Also so wirklich kein Spaß jetzt. Ja. Die haben sogar, sie sind stehen geblieben, um hinterher zu gucken.
Naja, du hast doch auf deiner linken Wange hast du ganz fett Fuck Cops mit dem Mittelfinger tätowiert.
Ja, das war halt keine meiner klügsten Entscheidungen.
Ich mache immer gerne so Experimente und ich würde echt gerne mal eine Woche so im Gesicht
tauschen.
So Tattoos haben.
Ach so.
Ja, und mal schauen, wie krass das dann wirklich sein muss.
Ja, aber also das können wir ja machen.
Ja, machen wir dann einen Insta-Beitrag, ne?
Ja.
Na, am Anfang stört einen das auch nicht so. Ne? So, da findet man das auch cool. Aber irgendwann, wenn man dann sagt, okay, ich will eigentlich gar nicht mehr. Ne?
Ja.
Ich bin nicht mehr so, ich bin nicht mehr so Proll. So, sondern ich will ja bloß noch für mich meine Ruhe haben. Ne? So, früher ist man ja eingestiegen in die Bahn, hat rumgebrüllt, man war laut, man hat Stress gemacht. Ne? So, das ist ja aber alles nicht mehr so.
Ja.
Und dann finde ich, wenn ich das nicht verkörpern kann, weil dann gehört das da auch nicht mehr hin. Das ist es halt eher. Und es steht halt hier sozial bestimmt Handeln auf meinen Arbeitskleidung und dann fahr Cops in meinem Gesicht. Und ich finde, das beides beißt sich. Das ist zu viel. Ja.
Hast du eigentlich jemals es gibt ja Menschen, die sich tätowieren lassen aus ästhetischen, optischen Gründen. Hast du auch ein Tattoo, was du sagst, okay, das würde mir optisch fehlen?
Nein.
Oder sind es immer nur Zeichen nach außen gewesen, um was darzustellen?
Das meiste sind Gang-Tattoos.
Ja.
Hm.
Ja, also das meiste sind wirklich Gang-Tattoos. Ja. Und von daher ist dann schon gut, außer meine Freddy-Hand über der Narbe vielleicht so, hey. Aber ansonsten, es kann das eigentlich alles weg.
Und die Knast-Tränen, hast du dir die im Gefängnis tätowieren lassen damals?
Ja, das ist wahrscheinlich auch das Einzige, warum ich die lasern kann.
Ja, weil wenn, die nicht so...
Weil die nicht so gut gestochen sind, ja. Also wenn es jetzt draußen mal richtig mit Maschine gemacht worden wäre, dann... Aber man muss eh gucken, inwieweit die Tattoos wirklich weggehen.
Mhm.
Ja, weil ich habe natürlich Lasern, ja, aber nur, wenn sie es auch wirklich wegkriegen. Ja, wenn ich dann danach irgendwie aussehe, als hätte ich ein Branding im Gesicht, dann weiß ich nicht, ob das besser macht oder schlechter.
Ja. Mhm. Es gibt ja viele, ja, bei uns im Team, die da vielleicht irgendwelche Empfehlungen aussprechen können.
Ich habe mit Rumi?
Ja.
Rumi gesprochen.
Ja.
Die hat mir auch eine Nummer schon gegeben.
Okay. Mhm.
Aber ich kann da halt erst anrufen, wenn ich auch genug Geld beiseite habe.
Ja, das ist super teuer. Das Lasern ist ja mitunter teurer als das Tätowieren selber.
Also ich habe mal gehört, 120 pro Sitzung. Und das ist natürlich schon viel.
Ja. Ja.
Das ist nicht wenig, weil man weiß ja auch nicht, wie viel die jetzt in der Sitzung schaffen.
Ja.
Na, wenn natürlich in einer Sitzung die Tränen weg wären, okay, dann wäre es gut.
Ja.
Wenn es aber nur ein bisschen aufhält, so in der ersten Sitzung, dann...
Da hast du keine Erfahrung, ne, Sarah?
Mhm.
Nee, ich habe mir noch kein Tattoo entfernen lassen, tatsächlich.
Bei dir kommt nur was hinzu.
Bei mir kommt nur was hinzu, ja. Aber nicht im Gesicht und nicht auf den Händen.
Man sieht auch ganz viele Rocker, die sind dann nur bis hier tätowiert.
Zum Handgelenk zeigst du gerade, ja.
Ja, aber Menschen, die es dann im Gesicht machen und dann auch derartig im Gesicht machen, wie du es hast, ja, die machen das ja auch bewusst genau an der Stelle.
Ja, ja, es war ja auch, Gesicht war ja auch mit eins der ersten Tattoos bei mir jetzt. Also ich habe nicht zuerst mir die Arme oder so, sondern... warum das gemacht wurde, war, die haben damals alle ACAB gemacht.
Mhm.
Ja.
So, und ich habe gesagt, was ist mit euch los? Wenn ihr es macht, dann macht es doch richtig. Ich sage dieses halb und angedeutet und dann, wenn ihr gefragt werdet, was heißt 8 Cola, 8 Bier? Nein, jeder weiß, was es heißt. Mhm. So. Und dann haben die gesagt, ja, du hast doch bloß die große Schnauze. Ich sage, wie große Schnauze? Natürlich würde ich machen. Und wenn ich es mache, dann richtig. Ja, und dann...
Und dann kam das Fuckkopf.
Und so entsteht halt sowas. Ne? Das entsteht aus Quatsch. Und dass man sagt, ah, machst du das sowieso nicht, was du redest. Und dann wie?
Ja.
Denkst du, ich blöff? Ja, und natürlich war das dumm jetzt im Nachhinein.
Okay.
Nee, aber so prinzipiell war es mit eins der ersten Tattoos.
Okay.
Mit sozialem Druck im Hintergrund.
Nee, das nicht. Sondern wenn du A sagst, musst du B sagen.
Okay. Jetzt haben wir viel über Tattoos gesprochen.
Ja.
Ja, wir haben viel über deinen Erfolg in den letzten Monaten gesprochen. Du hast ganz, ganz, ganz viel geschafft. Eine Sache, die wir bei unserer ersten Aufnahme nicht besprochen hatten, die aber extrem interessant ist, ist, dass du ein Kind hast.
Naja, also, es ist nicht mein Kind. Ich kenne die Frau auch nicht. Ja, das also muss man schon ganz klar sagen.
Ja. Also, eigentlich muss ein Beischlaf stattgefunden haben.
Ja, aber da muss ich doch dabei sein.
Ja.
Wie? Ein Kind ohne Geschlechtsverkehr? Wie ist das denn möglich?
Ja, durch Betrug. Ja, also anders. Ich kann auch nicht genau sagen, wie, sondern ich habe letzten Endes ein Schreiben bekommen, dass ich eine Tochter habe. Und ja, das war auch sehr schwierig, weil erst kam halt irgendwie von so einer Kindertagesstätte was. Aber die Notarin, die Vaterschaft anerkannt hat, wollte uns keine Auskunft geben. Also weder Auskunft noch Papiere.
Von der Kindertagesstätte solltest du Essensgeld bezahlen, oder?
Nein, ich habe da irgendwie eine Rechnung bekommen. Also ja.
Wahrscheinlich fürs Essen, ja.
Und daraufhin haben wir halt dann reagiert und... Ja, also erst hat...
Warte mal, machen wir noch mal langsam.
Ja.
Also, du bist in deiner neuen Wohnung, hast dich wahrscheinlich umgemeldet und bekommst dann einen Brief von dieser Kindertagesstätte.
Ja, also das liegt schon länger zurück. Das war nach der Haft, sondern wir haben es halt jetzt erst bearbeitet.
Alles klar.
Nee, wir haben halt erst die wichtigen Sachen gemacht und das weiß ich ja nicht mein Kind. Wenn es mein Kind wäre, klar wäre es wichtig.
Ja.
Aber es ist nicht mein Kind.
Du hast die Vaterschaft also nicht anerkannt?
Nein. Warum... Warum, also sowas ist ja alleine schon blöde, ja? Also da braucht auch niemand sagen, bezahlt oder so. Man macht doch mal die Rechnung auf. Ja. Wie dumm muss man denn sein, ja? Und so dumm habe ich nicht gehandelt. Also auch wenn man meinen Strafregister durchguckt, dann findet man sowas da halt nicht bei.
Ja, okay. Vielleicht kurz zur Erklärung. Wir haben einige Klienten bei uns, die etliche Vaterschaftsanerkennung durchgeführt haben.
Ja.
Hintergrund ist, dass es Menschen gibt, die einen Vater brauchen nach dem deutschen Gesetz und eine Vaterschaftsanerkennung dafür benötigen. Der Mann bekommt dafür zwischen 1.000 bis 3.000 Euro so im Schnitt.
Habe ich schon alles gehört.
Aber auch nur einmalig. Problem, und das ist das, was du gerade meintest, David, die Rechnung wird hinten raus, halt geht die nicht so gut auf, weil da natürlich Unterhaltsforderungen kommen. Und dann hat man zwar einen schnellen Geldsegen gehabt am Anfang, aber hinten raus hat man Zehntausende Euro Schulden. Und wir hatten auch mal jemanden bei uns, der hat 7 Kinder anerkannt und 7-mal Unterhaltsvorschuss auf seinem Register zu stehen, was zurückgefordert wird.
Mhm.
Ja.
Aber das ist auch nicht so einfach, weil wir haben denen zum Beispiel schon gesagt, ich habe gesagt, ich kenne die Frau nicht. Ja. Und daraufhin wurde mir vom Jugendamt gesagt, ja, das sagen sie alle.
So. Ja, ja, klar.
Ja. Na bravo, ja, die denken, ich will einfach nur nicht für mein Kind aufkommen. Dabei kenne ich die wirklich nicht, ja, und blockieren mich auf jeder Ebene. Ich kriege auch keine Auskunft. Also ich kriege keine Auskunft über die Frau, dass ich rausfinde, wo die ist. Gut, ich könnte zum Kindergarten gehen und meine Tochter abholen. Aber boah, geil, das Lachen bitte rausschneiden, ja, das ist so. Nein, so, ich könnte natürlich hingehen, aber ich glaube, das wäre halt nicht so klug.
Ja.
Ne? Man muss halt irgendwie versuchen, rechtlich dagegen vorzugehen. Das ist nicht so einfach, weil die weigert sich natürlich, einen DNA-Test zu machen. Warum, ist ja klar. Mhm. Ja, ich habe keine Vaterschaft zu keinem Zeitpunkt anerkannt. Und ich muss aber erst gucken, wie sind die richtigen Schritte. Also, weil normalerweise muss ich ja jetzt nicht mir Geld besorgen und mir einen Anwalt nehmen, sondern normalerweise geht man zur Polizei, erstattet Anzeige und die kümmern sich drum.
Mhm.
In meinem Fall wird mir aber gesagt, ich muss Verfahrenswert aufbringen, dann das Geld für den DNA-Test haben und dann übers Familiengericht.
Mhm.
Also so richtig kompliziert. Ne?
Nur, okay.
Verstehe ich es noch nicht wirklich, weil keins meiner Opfer musste jemals sich erst einen Anwalt nehmen, damit ich ein Brett gekriegt habe.
Ja, ja.
Sondern das ging immer automatisch. War ja ein öffentliches Interesse.
Mhm.
Aber wie war das? Wie war dann der Ablauf? Also du bist da irgendwie mit Tim losgezogen, das weiß ich doch, hat er mir da erzählt.
Ja, also erst haben wir versucht, wir haben meinen Ausweis hingeschickt in Kopie, wir haben meine Anmeldeadresse hingeschickt.
Wohin?
An die Notarin, weil wir natürlich eine Kopie der Vaterschaftsanerkennung wollten.
Mhm.
Dann hat sie gesagt, läuft nicht. Kann sie nicht rausgeben, ja, Datenschutz, das kann sie nicht schicken. Dann haben wir gesagt, okay, dann, wir sollten einen Termin machen. Wir haben gesagt, nein, wir gehen ohne Termin. So, Tim meinen Ausweis gegeben, ja. und ich glaube halt am Anfang hat er mir das auch nicht so wirklich geglaubt, dass ich da nicht, ja, weil klar, das klingt ja auch komisch, ja, wie, die haben jetzt deine Vaterschaft anerkannt, ja, das klingt im ersten Moment auch komisch.
Ja.
Und ich glaube, als wir aber dann da standen und dann steht da so ein goldener Audi, ja, Audi RS8 unten vor der Tür, drei Vietnamesen da, dann gehst du durch die Tür, stehen vier dahinter, gehst nach oben, das war ja das ganze Büro, der ganze Notar war voll von Vietnamesen. So, ja.
Ach, okay.
Und dann ist natürlich schon klar, dass das alles dann nicht ganz so sauber läuft. Aber wie jetzt die weiteren Schritte sind, ich habe keine Ahnung. Also gehe ich zur Polizei, wo muss ich hin? Ich weiß es nicht.
Aber gab es eine Vaterschaftsanerkennung, die tatsächlich beim Notar lag?
Ja. Ja.
Mit deiner Unterschrift?
Die Unterschrift ist nicht meine. Meine sieht anders aus. An der Unterschrift sieht man es, dass ich nicht bin. Die haben sich Mühe gegeben, aber man sieht es.
Ja,
weil selbst wenn du die Unterschrift 20, 30 Mal übst, sieht man immer noch so ein bisschen, das sieht anders aus.
Mhm,
und so genauso ist das. Bloß, ich weiß ja auch, dass alleine mit dieser Scheck, also bei mir, ich saß ja in Haft und dann hat da die von meiner Schwester, die Mutter quasi, also eine Schwester, eine gute Bekannte, ne? Weil mir nicht auf den Hintern guckt, ist es halt die Schwester. So, das erklärt, wie Schwester, einfach nur das Verhältnis.
Oh, okay.
So. Und auf alle Fälle, deren Mutter hat auch, während ich in Haft saß, ist meine Post zu ihr gegangen und sie hat die ganzen Schecks eingelöst. Mhm. Sämtliche Jobcenter-Schecks. Das kam ja alles auch vor Gericht raus, wo ich dann den Freispruch kassiert habe. Und im Endeffekt lagen alle Papiere bei ihr. Sie hätte genauso was machen können. Und das ist so einfach. Ja, also,
okay.
Ja, wir haben ja gesehen, dass die einfach die Papiere dann rausgegeben haben, nicht mal geguckt.
Ja.
Und wenn jetzt natürlich die dort sitzen, dann wird nur der Ausweis kopiert, das geht einmal durch, der unterschreibt und geht, dann hätte da jeder sitzen können. Und auf meinem Ausweis habe ich keine Tattoos.
Aha,
ja, also okay. Auf meinem Ausweisbild sind die Tattoos wegretuschiert worden vom Bürgeramt.
Ach echt?
Hm? Ja?
Ja, ja.
Ist das machen normal? Die so.
Ja, weil du könntest die Tattoos weglasern lassen.
Ja.
Und dann wären die auf dem Ausweis, wärst du aber mit Tattoos. Und somit müssen die auf dem Ausweis weg sein.
Wow, das haben wir noch nie gehört.
Also ich zeige euch das Bild nachher mal, mein Ausweisbild.
Ja.
Ja, cool.
Okay, also wir halten fest, du hast kein Kind. Es gibt diesen dubiosen Notar, der eine Vaterschaftsanerkennung von dir dazu liegen hat. Also nicht mit deiner Unterschrift, mit irgendeiner anderen Unterschrift von irgendjemand anderen. Jetzt hast du aber ein Kind und musst dagegen angehen.
Ja.
Hm.
Ja. Aber gut, eigentlich ist ja... Also erstmal, wenn sie jetzt irgendwas erklagen möchte, muss sie vor Gericht gehen, korrekt? So. Und dann ist das ja sowieso, ich warte ja darauf, dass ich vom Jugendamt Post kriege und vor Gericht geladen werde, ja, und dann kommt doch eine Anhörung, bist du Unterhaltspflicht, die musst du zahlen oder nicht, und darauf warte ich.
Ich meine, für den DNA-Tester.
Genau.
Ja. Aber der DNA-Test kann doch auch gerichtlich angeordnet werden. Wenn du sagst, ich bin nicht der Vater, Aussage gegen Aussage, der wird gerichtlich angeordnet, dann musst du meines Wissens nach nichts bezahlen.
Ach.
Ja.
Da könnt ihr ja nochmal in die Beratung gehen.
Genau.
David, dein Leben wird nicht langweilig, ja? Hast schon viel erreicht, aber da steht noch einiges vor dir. Was dein Leben auch nicht langweilig werden lässt, ist hier unsere Kategorie, die wir natürlich auch in der nächsten Staffel fortführen. Wir haben uns schicke Fragen überlegt. Du kennst das Spielchen, ich brauche dir nicht mehr groß erklären. Sarah hat das Wort, entweder oder.
Let's go. Okay. Altes oder neues Leben?
Neues.
Mit oder ohne Sozialarbeiter?
Mit.
Bürgergeld oder eigener Verdienst?
Eigener Verdienst.
Single oder Partnerschaft?
Single.
Arbeit oder Urlaub?
Arbeit.
Okay, well done.
Ich habe mich ja sogar geweigert, Urlaub zu nehmen. Ja, ich wollte meinen Urlaub nicht nehmen.
Daher kommt die Frage.
Ja. Das heißt, Thema 2025 in der Betreuung wird sein, Selbstfürsorge betreiben und Selbstfürsorge aushalten.
Urlaub hat ja auch einen Sinn.
Ja.
David, beim letzten Mal hast du gesagt, du würdest aus deiner Vergangenheit nichts ändern wollen. Deshalb stellen wir die Frage heute mal anders. Wenn du eine Sache lebenslänglich beibehalten könntest, welche wäre das?
Die Loyalität, würde ich dann sagen.
Nachvollziehbar.
Weil loyal war ich.
Ja.
Ja, aber alles andere ist, glaube ich, eher nicht so gut. Wobei auch bei mir jetzt die Loyalität manchmal geschadet hat, ne? Weil es einfach Quatsch war, weil man gesagt hat, dass Loyalitäten, also falsche, das waren einfach falsche Loyalitäten, so rum würde ich sagen, ne? So, aber dass man immer loyal war und zu seinen Leuten gestanden ist, ich denke, das war schon wichtig und richtig.
Ja.
Okay. Und das merkt man ja auch jetzt hier bei uns. Also du kannst dich auch mit dem Träger identifizieren.
Ihr habt mich aus der Scheiße geholt.
Du möchtest bis zur Rente bei uns bleiben.
Ja klar, also wenn es geht, natürlich.
Ja.
Ne, natürlich.
Schön.
Das.
Okay, alles klar. David, danke schön für ein zweites Mal schwedische Gardinen.
Ich danke.
Hat es dir gefallen?
Ja, war gut.
Schon wieder?
War gut.
Für ein drittes Mal brauchen wir jetzt noch ein bisschen länger, ne? Warten wir noch mal so 1, 2, 3 Jahre.
Was ist mit dem Kind?
Wenn ich einen Führerschein gemacht habe, hey, dann.
Ey, gutes Ziel.
Und dann richten wir das mit dem Kind.
Genau, was rauskam.
Ja.
Okay. Alles klar, ihr Lieben da draußen. Vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Wir wünschen euch frohe Ostern und dann hören wir uns nächsten Freitag bei der nächsten Folge wieder.
Dankeschön.
Ciao.
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 Nächste Woche ist Marco bei uns zu Gast. Marco erzählt uns darüber, wie man es bei uns in der Betreuung nicht macht. Dennoch sitzt hier ein lebensfroher Mensch und berichtet uns darüber, warum er niemals im Leben aufgeben wird.